2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast spielte für Borussia Dortmund und den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Er wurde 1996 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er als Sportjournalist und Moderator. Herzlich willkommen, Thomas Helmer. Ja, hallo Thomas, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Du bist ja aktuell in Köln als Experte beim RTL-EM-Studio. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie euer Alltag aussieht?
Ja, ich bin auch bei RTL, darf ich dazu sagen. Morgens bei Welt TV in Berlin und abends des Öfteren hier in Köln bei RTL. EM-Studio, das läuft immer Viertel nach acht bis halb neun. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger, weil heute kein Spiel ist. Und wenn natürlich, als die Spiele waren, lief es immer Vorbereitung, Nachberichterstattung. Mhm. Ihr könnt euch das vorstellen. Die heiße Phase, die Gruppenphase war ein bisschen mehr los. Jetzt hat man ja mal ab und zu einen Tag, wo man durchatmen kann.
Ja, wie sieht da die Recherchearbeit aus? Klar, vielleicht einiges aus dem Netz, aber versuchst du dann dein Netzwerk da irgendwie zu aktivieren, um ein paar Informationen zu bekommen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, vieles entsteht dadurch, dass du dir die Spiele wirklich anguckst. Drumherum. Ich meine, Berichterstattung vorher, nachher gibt es ja reichlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wisst ihr vielleicht beide auch, aus der Sicht des Sportlers betrachtet man so ein Turnier oder auch so ein Spiel ein bisschen anders immer, ne? Als vielleicht der Fan einfach nur, ne? der sich nicht in die Lage der Spieler auch reinversetzen kann, der Trainer und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine andere Perspektive. Und viel kommt dann so von Erfahrung, Gefühl, was wir selbst alles erleben.
Wie lange bist du jetzt schon während der EM da fürs Fernsehen unterwegs? Sind das jetzt 3 Wochen oder?
Ja, ich bin von Anfang an, ich habe am 13. angefangen.
Ja.
Und nur Spieltag. Und
entsteht da auch so ein bisschen etwas wie Lagerkoller oder wie nutzt ihr, sag mal, die freie Zeit, um euch auch so ein bisschen mal abzulenken und auf andere Ideen zu kommen?
Nee, tatsächlich bleibt die Zeit gar nicht dafür. Ich habe gerade beschrieben, Berlin, Köln, immer hin und her. Denkst du eher darüber nach, hoffentlich geht mein Zug, geht mein Flug. Bist viel mit Reiseplanen so beschäftigt und dann natürlich mit den Inhalten. Also bisher hatte ich keine große Gelegenheit, mir mal andere Gedanken zu machen. Aber deswegen ist danach gleich gekommen, dann kann man das alles auch verarbeiten.
Bleibt da auch ein bisschen Zeit für Sport? Oder?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Nee, ehrlich nicht. Ich bin ja kein Frühaufsteher, aber wenn du immer so um 5 oder 5:30 aufstehen musst, da kann ich auch keinen Sport machen. Es gibt ja Leute, die das können. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber und abends bin ich sowieso, da habe ich gar keine Lust mehr.
Ich weiß vom Christian, dass der sehr früh aufsteht und auch früh Sport treiben kann. Ich tue mich da auch schwer. Also alles so vor. Wann gehst du so laufen?
Also im Winter, wenn es dunkel draußen ist, dann habe ich ja unten mein Laufband stehen. Dann geht es um 5.45 Uhr, bin ich dann auf dem Laufband. Eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und dann kann der Tag beginnen.
Hast du senile Bettflucht?
das sind noch die alten Bundeswehrzeiten, wenn es um 5 Uhr morgens rausgeht.
Die kenne ich auch noch.
Um die Uhrzeit, das ist auch nichts für mich, aber ja, es ist, wie es ist. Ja, gib uns gerne vielleicht eine Einschätzung aus deiner Sicht über die deutsche Mannschaft. Wie war vielleicht im Vorfeld deine Prognose, deine Hoffnung, wie die Mannschaft abschließen könnte? Und jetzt vielleicht im Nachgang eine kurze Einschätzung.
Ja, ich fand, dass die Mischung, die Ulla Nagelsmann zusammengestellt hat, sehr, sehr gut war. Nachdem wir noch gegen Österreich und Türkei nicht gut ausgesehen haben, war es dann gegen Holland und Frankreich in Vorbereitungsspielen da schon sehr, sehr gut. Ich glaube, er hat die richtigen Spieler mitgenommen. Das steht außer Frage. Dass wir die Gruppe schaffen würden, war ja nicht klar, auch als Gruppensieger. Also die Erwartungshaltung hatte ich zumindest. Ich glaube, die Mannschaft auch und wir Fans auch alle. Jetzt gerade, wo die Mannschaft ins Laufen gekommen ist, so ein bisschen, finde ich, und wirklich auch immer mehr zusammengefunden hat, kam natürlich dann gerade Spanien. Und man muss auch sagen, die Spanier waren schon verdammt gut. Ich habe erste Halbzeit, die war mich das beeindruckend, wie die auf kurzem Raum sich immer freigespielt haben durch 2, 3 Drehungen oder einfach durch die Passgenauigkeit. Aber zweite Halbzeit haben wir das gezeigt, was uns auszeichnet, glaube ich, was diese Mannschaft auszeichnet, dieser Wille, diese Mentalität, auch viel mehr Mut. Und deswegen ist es natürlich schade, dass wir raus.
Aber ganz klar. War es eigentlich dieses 1:1 gegen die Schweiz, war das jetzt ein, sind wir dann in die stärkere Gruppe gekommen quasi? Oder wäre das egal gewesen, gegen, ob jetzt gegen...
Ja, aber ich habe gestern diese Frage auch bekommen. Wirklich, wäre es nicht besser gewesen, Zweiter zu werden? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollen wir ein Spiel verlieren oder nicht gewinnen? Ich meine, da sind wir die falschen Ansprechpartner. Also so auf Taktik zu sprechen. Es gab mal 74 übrigens. Wisst ihr noch mit der DDR damals, mit Sparwasser?
Ja. Und das Tor machen?
Da kamen wir dann in die, das hat gestern mir Peter Neuer erzählt, da kamen wir dann in die vermeintlich leichtere Gruppe. Aber für mich war da gar keine Überlegung mehr.
Nein, also dieses Taktieren halte ich auch nichts von. Ich weiß, im Handball ist es ja oftmals auch so, dass du Vorrunde, Hauptrunde spielst, über Kreuzspiele sind und dann wird gerechnet, auf wen du theoretisch kommen könntest. Ich habe sowas nie gemocht. Ich wollte, wie du auch sagst, jedes Spiel gewinnen und deswegen dieses Taktieren. Wie schätzt du die, also was mir auch gefallen hat, ich sage mal so diese deutschen Tugenden, ne? Dieses, wenn ich nicht im Ballbesitz bin, kämpfen um jeden Preis, um schnellstmöglich wieder in Ballbesitz zu kommen. Jetzt haben wir die letzten Jahre ja gesehen, dass dort, ich sag mal, ein bisschen Leistungsschwankungen stattgefunden haben. Wie interpretierst du das? Ist das einfach normal, wenn eine Mannschaft in der Findungsphase ist, dass eine Inkonstanz der Leistung da ist?
Naja, so lange hat diese Mannschaft ja auch nicht zusammengespielt bisher. Und ich gebe dir insofern recht, dass ich beeindruckend fand, dass auch die von der Bank gekommen sind, eigentlich immer funktioniert haben oder recht gut. Die haben sofort eingefügt. Es war jetzt kein Bruch im Spiel, sondern eher eine Belebung. Ich weiß aber, auf 96 war es auch so. Es sind fast alle zum Einsatz gekommen. Das hilft natürlich, das Mannschaftsgefüge, ich sag mal, relativ positiv zu halten, also die Stimmung positiv auch zu halten. Ich glaube, nur Robin Koch hat jetzt nicht gespielt. Bei uns war es damals René Schneider. Wir sind sogar bis ins Finale gekommen, soweit waren unsere Jungs jetzt nicht. Aber da hat jeder natürlich das Gefühl, der wird gebraucht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn der Trainer das auch noch, das ganze Trainerteam das auch noch vermittelt, dann entsteht das, was wir gesehen haben. Dieser Zusammenhalt, was ihr gesagt habt, dieses Kämpfen, auch ruhig mal faul zu spielen so, und bewusst auch mal eine gelbe Karte aufzunehmen. Also diese Tugenden, die du vielleicht angesprochen hast oder die ich angesprochen habe, die waren wieder sehr, sehr oft zu sehen. Und ich glaube, das hat ja auch die Fans und uns alle so begeistert. Und deswegen haben wir auch so mitgespielt.
Ich glaube, das, was die deutschen Fans auch sehen wollen. Ne? Also wir wissen, dass es andere Nationen gibt, die, ich sag mal, was das Fußballerische angeht, vielleicht talentierter manchmal sind. Aber so dieses Kämpfen bis zum Schluss, ich glaube, das war auch 2014 der Schlüssel. Ich glaube, da hat man natürlich eine sehr hohe Qualität auch in der Mannschaft, aber auch diese Begeisterung. Und mein Gefühl hat mir sofort gesagt damals, die hatten ein Umfeld, wo sie alle Spaß hatten. Ja, die sind ins Camp gefahren, haben dann, ich sag mal, Ferienlager für Große gehabt. Zwischendurch kam dann mal noch so ein Fußballspiel dazwischen. Aber ich glaube, wir können das ja auch so ein bisschen, gerade so diese Großturniere mit der Nationalmannschaft, wo du eine längere Zeit zusammen bist, da ist Stimmung also während des Spiels, aber auch drumherum extrem wichtig.
Ja, total. Also ich hatte 94 die WM, da hatten wir die besten Einzelspieler ever. Ja. Da hatten wir die Weltmeister von 90. Da hatten wir wir sagen nett immer die Ossis, die auch mal bei einer WM dabei waren. Und dann gab es noch eine dritte Fraktion, so die Jungen, so, da habe ich auch noch so Unerfahrenen. Und da haben wir es einfach nicht geschafft, diese Stimmung hinzubekommen. Haben immer andere Themen gehabt. Da war auch viel zum Beispiel das Thema Frauen und Spielerfrauen. Das haben sie jetzt ja auch prima gelöst. Ne? Ich glaube, da waren alle happy mit. Und das sind die Grundvoraussetzungen, wenn ein erfolgreiches Turnier bestreiten.
Jetzt gibt es im Handball momentan so Jahrgänge, wo besonders erfolgreich sind oder besonders viele Spieler herausbringen, die Nationalmannschaft spielen können. Ist das im Fußball auch so? Und welcher Jahrgang ist denn momentan so, finde ich, der stärkste, wo man sagen kann, in ein, zwei Jahren, da wird Deutschland wieder 4, 5 junge Spieler rausbringen, die wirklich in der Nationalmannschaft spielen können?
Oh, da stellst du mir eine schöne Frage. Das kann ich gar nicht beantworten. Nee, weil die U17 ist jetzt Weltmeister geworden, ne? Und Europameister mit Christian Böck. Das dauert aber sicherlich noch ein bisschen. Du musst auch sehen, ob die denn wirklich, wenn sie dauerhaft im Profibereich spielen, ob sie das dann auch wirklich dann leisten können, was das Talent vielleicht hält. Also ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierige Aussage. Die kann ich nicht eindeutig antworten. Aber ich glaube, dass auch jetzt Julian ja Nagelsmann einige Mut gezaubert hat, die wir ja nicht so auf der Rechnung hatten. Die jungen Stuttgarter, da waren ein paar junge Wilde dabei. Also ich denke immer noch, Musiala wird sind erst am Anfang. Mhm. Wir haben schon sehr viel Potenzial.
Ich weiß, du hörst die Frage nicht gerne, aber ich muss sie trotzdem fragen zu dieser, ja, ich sag mal, aus meiner Sicht mit spielentscheidenden Szene. Kannst du vielleicht zu der Situation was sagen? Weil was mich halt geärgert hat, jetzt hat man mittlerweile einen Schiedsrichter außerhalb, der Video nochmal angucken kann und und. Also wenn ich sowas, solche Mittel nicht in solchen Momenten nutze, die ja spielentscheidend sind, weil dieser Schuss natürlich auch gut aufs Tor kam. Wie ist da deine Stimmungslage? Weißt du um die Regeltechnik, was man da nutzen kann und darf? Kannst du uns dazu noch was sagen?
Nee, ich glaube, mit der Regeltechnik, wenn ich damit anfange, ich glaube, das weiß keiner von uns. Wenn ihr seht, alleine alle ehemaligen Schiedsrichter-Experten oder die jetzt Experten sind, haben ja auch befragt, hat ja jeder fast eine andere Meinung.
Okay. Ne?
Also wie das Handspiel interpretiert wird, wie es interpretiert werden sollte. Ich meine, eins ist klar, der Ball geht an die Hand. Du hast recht, der Ball geht aufs Tor, ob er ihn jetzt gehalten hätte, ob Wirtz im Abseits gestanden hätte, keine Ahnung. Ist ja erstmal sekundär wahrscheinlich, sondern ich glaube auch, weil es ein Schuss aufs Tor war, war es ein Handspiel. Allerdings nochmal, unser spanischer Freund mit der Superfrisur, ihr wisst das auch, der stand so halb so kippig, ne? So, also er stand auf einem Bein und belastet das andere. Ich weiß gar nicht, wie das mit. Also stellt euch vor, ihr müsst die Arme gar nicht benutzen, jetzt geht ja gar nicht mal.
Ja, bei uns ist der Fuß ab und zu, wenn der Pass nach außen kommt, dann ist das so intuitiv, dass der Fuß da rausschnellt, weißt du?
Das habe ich auch schon mal gesehen.
Ja,
ja, sowas vielleicht. Kann man so vergleichen. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Aber warum das dann nicht überprüft wird, das kann ich euch wirklich auch nicht erklären. Ist auch, ich finde es auch blödsinnig zu sagen, ja, im Dänemark-Spiel haben wir einen Elfmeter bekommen, der hätte man auch nicht gekriegt. Also sowas immer dann aufzubiegen, ist Quatsch. Aber ist auch nur darauf zu reduzieren, dass wir deswegen ausgeschieden sind, das ist genauso schwierig. Das wisst ihr auch. Ne? Das Gegentor dann, das Zweite, die Unaufmerksamkeit, na klar, man ist müde in der Verlängerung. Ich kann das alles nachvollziehen. Und ich habe Rüdiger schon gesehen, ich wusste, es steht falsch. Er hat es genau gewusst, in dem Moment. Geht so halb in die Knie, deswegen, weil er weiß, ich komme da einfach nicht mehr hin. Ne?
Okay.
Und das ist einfach dann, ja, das ist kein Fehler, das ist einfach an dem ganzen Spiel geschuldet.
Ja.
Jetzt sind wir beide ja Fußball-Laien und bezeichnen uns jetzt nicht als Bundestrainer, aber jetzt nochmal eine Frage zu diesem Schweiz-Spiel. Jetzt habe ich da das Gefühl gehabt, okay, die Schweizer spielen sehr defensiv und mannbezogen und es ist viel Platz über die Außen. Kann man das als Spieler noch im Spiel so ein bisschen verändern oder sieht man das als Spieler? Oder wie ist das dann? Wie schätzt du die Situation ein?
Also die Schweizer haben das sicherlich sehr kompakt gemacht, da hast du vollkommen recht, da waren wenige Räume. Du hast auch in diesen Kampfspielen jetzt gesehen, in vielen, nehmen wir mal dieses Portugal-Frankreich. Ich hatte das Gefühl, solange keiner ein Tor geschossen hat, solange es unentschieden stand, wurde ja sehr taktiert und sehr ballbesitzend hin und her geschoben. Es war nicht attraktiv. Ne? Und so ähnlich war dieses Schweiz-Spiel auch oder das Spiel der Schweiz sowieso angelegt, weil sie eben vorne auch keinen richtig guten Stürmer haben, glaube ich. Aber ich denke, wenn du das als Spieler merkst, du solltest immer im Spiel irgendwas umstellen. Also wir haben das auch gemacht. 96, ich erinnere mich daran, wir haben dann Matthias Sammer, der ja damals, gab es dann auch den Libero, hat Libero gespielt, hinter mir Markus Babbel. Und Matthias war gelernter Spieler. Und wir haben gesagt, wenn wir zurücklagen, ist Matthias hat vor uns gegangen. Ist ja nicht mehr hinter uns, sondern weil er einfach Druck und mit nach vorne spielen sollte. Weil wir wussten, da hat er seine Stärken. Mehr vielleicht sogar als in der Defensive. Also das haben wir dann einfach gemacht. Sind wir nicht rausgerannt zu Berti Vogt und haben gefragt, Trainer, sollen wir das machen? Oder haben Zettel bekommen? Ich weiß aber nicht, ob das heute noch so ist. Das wisst ihr vielleicht. Ich weiß nicht, wie es im Handball ist. Ich habe immer das Gefühl, die Jungs warten auch auf die Anweisung von draußen. Dann wird ja viel auf dem Laptop nachgeschaut. Ihr seht das ja viel verwissenschaftlich. Wir manchmal einfach ein bisschen zu viel.
Also im Handball ist es ja so, man weiß ja immer, dass der Gegner so ein, zwei Deckungssysteme hat und darauf konnte man sich oder kann man sich einstellen. Aber konnten sich die Deutschen, wussten sie, dass sie so defensiv spielen und so aggressiv über die Mitte oder war das unbekannt für die Spieler?
Nee, das war bekannt. Die haben so eine detaillierte Vorbereitung. wenn du auch Julian Nagelsmann dann immer im Vorfeld hörst, wie der Gegner spielt. Das hat er erst bei Spanien ja auch gesagt. Das hat gesagt, die beiden Innenverteidiger sind nicht so stark. Da müssen wir reinkommen in die Räume. Die beiden Außenverteidiger spielen immer sehr hoch, weil sie mitmarschieren. Auch da, deswegen habe ich Sané aufgestellt. Also, nein, das ist schon alles bekannt. Also, das ist keine Ausrede. Ne?
Du hast jetzt gerade die 96er Europameistermannschaft angesprochen. Was sind so für dich die größten Unterschiede zu der damaligen Mannschaft im Vergleich zur heutigen?
Ja, ich habe das Finale, glaube ich, nochmal gesehen. Irgendwie nachts um eins, da kam die Wiederholung. Ich habe auch Spaß gesagt. Da ist aber ein bisschen weit, oder das war eine andere Sportart.
Ich habe schneller gespielt.
Also, ne? Ich habe mich auch gewundert, wo ich überall rumgelaufen bin. Ich weiß gar nicht, welche Position ich da hatte. Ich habe nur die erste Halbzeit geschaut. Ich kann euch nicht sagen, was eigentlich die Aufgabe von uns allen so genau war. Und es waren immer so 3-4 Ballstaffetten, dann wurde gegrätscht, Ball im Aus, Einwurf. Also auf beiden Seiten. Ne? Mhm. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also deswegen, aber unsere Stärke war eben diese Geschlossenheit, der Geist. Wie gesagt, wenn einer ausgespielt hat, hat der andere den Stürmer weggegrätscht oder den Offensivspieler. Ich glaube, wir sind darüber gekommen, nicht von der spielerischen Qualität. Also nicht wie Musiala und Wirtz heute, solche tollen Fußballer. Wir hatten auch super Fußballer, aber die hatten andere Stärken. Einfach. Andi Möller und so, die hatten ihre Dynamik auch, einen guten Abschluss. Aber dieses 1 gegen 1, da hatten wir vielleicht nur Mehmet Scholl, richtig gut war.
Okay. Sag uns vielleicht, Toni Kroos hat ja seine großartige Karriere beendet nach dieser Europameisterschaft. Ich weiß nicht, inwieweit kennst du ihn? Was ist so dein Eindruck über ihn, über seine Karriere?
Nee, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht so gut. Ich habe ihn ein, zwei Mal getroffen. Mhm. Naja, ich fand es sehr mutig von ihm, diesen Schritt wieder zurückzumachen. Weil die letzten Turniere mit ihm ja auch nicht besonders gut gelaufen sind. Und viel an ihm festgemacht wurde, viel Kritik. Also es war schon für ihn, finde ich, ein sehr, sehr großes Risiko. Aber es hat sich gelohnt, glaube ich, für alle Beteiligten. Auch wenn er jetzt diesen Titel nicht gewonnen hat. Ich habe neulich ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mal, die ganzen Pokale, die vor ihm stehen. Da wird uns allen, glaube ich, schwindelig. Obwohl ihr wahrscheinlich sogar mehr gewonnen habt als ich. Aber trotzdem, ich glaube, er sollte nicht unzufrieden sein. Es war ein guter Schritt, fand ich. Weil jetzt diese Stimmung eben wieder erzeugt worden ist, die Mannschaft wieder auf einem guten Weg ist, wird es die Frage sein, wie kann man ihn ersetzen, natürlich. Ne? Sowohl als Persönlichkeit als auch als Spieler. Das wird die nächste schwere Aufgabe.
Siehst du da einen Spieler, der das kann?
Wenn du so.
Bitte? Ja? Siehst du einen Spieler, der annähernd das ersetzen kann?
Nee, sehe ich nicht. Ich weiß jetzt keinen, der diese Spielweise wie er. Die ja manchmal sehr. Ja, fast hat er linke Partei immer gespielt hin. Ich weiß nicht, ob ihr mal drauf geachtet habt. Aber jeder sucht den immer, um ihn anzuspielen, weil er immer eine Lösung hat. Auch unter Druck. Das hat den anderen Spielern unwahrscheinlich geholfen. Ne? Wir haben diese Sicherheit verspürt. Wir haben Toni in der Mannschaft, den kann ich immer anspielen. Der ist bei Standard sowieso immer da. Also ich glaube, dass es für die Mitspieler extrem wichtig war. Und deswegen haben die auch so gut performt.
Er gibt Sicherheit, ja. Jetzt hast du ja auch angesprochen, dass er viel Kritik bekommen hat. Der Vergleich mag hinken, aber wie siehst du die Euphorie und der Umgang der portugiesischen Fans mit ihrem Superstar im Vergleich zu den Deutschen mit Toni Kroos, den ich jetzt mal als einfach unseren Superstar einschätzen würde? Wir Deutschen haben ja da auch immer die Fähigkeit, natürlich Idole hochzuheben, aber wenn es halt nicht läuft, auch schnell fallen zu lassen. Hinkt der Vergleich?
Nee, also mit dem Fallen lassen meinst du?
Nee, aber also der Vergleich, wie gehen die Portugiesen mit ihrem Star um, ne? Ob er jetzt wirklich überragend performt oder eben nicht, und im Vergleich zu uns deutschen Fans, wie unser Umgang ist mit unseren Stars.
Naja, aber bei Toni ist es nicht ganz so wie bei Ronaldo. Ich habe das Gefühl, Ronaldo versteht sich ja selbst auch, er ist ja der Trainer, und das siehst du, tut der Mannschaft nicht unbedingt gut, finde ich. Das ähnliche Problem bekommen jetzt die Engländer mit Harry Kane so ein bisschen. Wenn die nicht fit sind und die Leistung nicht mehr bringen, dann wird natürlich erstmal aufs Alter geschoben. Dann sind natürlich immer noch die Verdienste. Man traut sich auch nicht an ihn ran, so richtig. Ich glaube, dass das für Portugal nicht gut gewesen ist. Bin ich gespannt, wie es bei den Engländern ist. Es ist aber trotzdem bitter, dass sind wirklich Spieler, die ja über Jahre oder Jahrzehnte Leistung gebracht haben, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn du über 30 die Zeit davor hast, fängt es ja an, ne? Dann nickeln sie alle schon ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Das ist einfach so eine blöde Eigenschaft von uns allen, finde ich. Ja, es ist ja einfach nicht okay. Wenn er noch jetzt seine Leistung bringen würde, und der hat natürlich auch mal ein schlechtes Spiel. Der Ronaldo jetzt da, Frankreich da, der kann aber beide schlecht. Also die Franzosen waren ja auch grottenschlecht. Das war ein furchtbares Spiel.
Der Toni Kroos hat ja bei Real Madrid herausragend gespielt, also viele Titel gewonnen und aus meiner, also soweit ich das einschätzen kann, ich habe das jetzt nicht so ganz eng verfolgt, aber du kannst das vielleicht bestätigen, schon einen großen Teil zu diesen Erfolgen beigetragen. Wurde er vielleicht, bevor er von München weggegangen ist, etwas unterschätzt, ob er diesen Weg gehen kann oder wie beurteilst du das?
Ja, muss man im Nachhinein mit Ja beantworten. Ja. Klar, weil Bayern wurde ja fast weggejagt. Weil, ich meine, Bayern wäre dann froh gehabt, ihn also heute noch zu haben, sage ich mal. Und das hat er sensationell gemacht. Da kann man ihm nur gratulieren. Ja. Ich meine, der Traum jedes Fußballers, übrigens Vereinsfußballers, ist bei Real zu spielen, kann ich euch nur bestätigen, weil allein die weißen Trikots sind schon es wert, dahin zu gehen.
Also meinst du, dass Uli Hoeneß jetzt zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat? Oder du kennst ihn ja auch. Ist das einer, der sagt, nee, wir haben auch ohne...
Nee, wenn Uli einen Fehler macht, dann steht er auch dazu. Und ich bin sicher, wenn du ihn da so explizit drauf ansprechen würdest, würde er auch sagen, ja, das war nicht die schlauste Lösung.
Jetzt hast du, haben wir über Toni Kroos die Titel gesprochen. Du hast ja auch ein paar Titel gewonnen. Was sind so deine schönsten Momente gewesen bei den Titeln?
Oh, mein erster war ja mit Borussia Dortmund 89, der Pokalsieg, den behält man immer in Erinnerung, weil es der erste ist. Ne? Da habe ich immer nur so Überstände, 40.000 Dortmunder, Biene Meier, Strümpfe, wie es das hieß, die schwarz-gelben Außenseiter, die ganze Stadt war schwarz-gelb, also das war schon, das sind so die Highlights, die bei mir geblieben sind. Und mein Freund Nobby Dickel, der damals seine Karriere extra geopfert hat, weil sein Knie war, ist schon kaputt, der hat trotzdem gespielt, hat zwei Tore gemacht. Und sonst wäre ich nicht Pokalsieger. Wir waren auf einem Zimmer zusammen. Weiß gar nicht, wart ihr beide zusammen?
Wir waren mal kurze Zeit zusammen.
Was, wir waren zusammen im Zimmer?
Ne? Wir waren ein, zwei Lehrgänge auf dem Zimmer, aber ansonsten war ich, ich weiß nicht, wer es mit wem nicht ausgehalten hat, aber.
Da haben wir es schon wieder, siehst
du? Meistens war das positionsbezogen.
Ja, die Torhüter waren dann zusammen, genau.
Echt?
Ja. Also, man konnte sich das nicht aussuchen, mit wem man auf dem Zimmer ist.
Oh, okay. Aber wir waren gerne zusammen.
Also ich war auch wieder gelogen. Wir haben zusammen gewohnt heute im Haus, deswegen, also das wirklich bis heute. Ja, das war ein ganz besonderes Spiel, ein besonderer Titel dann logischerweise. Und 96, aber auch viele Erinnerungen, die. Aber eine der ersten Erinnerungen ist immer nach dem Finale, als Helmut Kohl in der Kabine war. Die Kabine war voll und dunkel, wie alle sagten, weil die so klein war, die Kabine, und er so groß und riesig. Und wir hinten in die Dusche gegangen sind, in so drei rostige Wannen gelegt haben und dann nach hinten gefeiert haben. Also ganz, ganz skurrile Situation.
Und wie ist so eine Meisterfeier in Dortmund? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man keine Ahnung hat?
Es gibt eine wichtige Regel, die wichtigste überhaupt. Wenn du auf dem Bus oben drauf bist, geh nicht runter zum Pinkel, auf gut Deutsch, kommst nie wieder raus. Die Fans lassen dich nicht mehr los. Und das ist, weil du weißt, es gibt ja auch ein bisschen was zu trinken. Das ist nicht so einfach.
Ja. Das ist hart, das glaube ich. Jetzt haben wir die schönen Momente angesprochen. Es gibt natürlich auch, wie das im Sport so ist, Höhen und Tiefen. Und welche Erinnerung hast du an dieses Champions League-Finale 99? Da warst du, glaube ich, auch mit dabei. Wenn man so dicht dran ist vor dem Gewinn eines großen Titels.
Ja, ich war auf der Bank leider, nur habe das natürlich miterlebt. Ich tat mir wahnsinnig leid für meine Mannschaft einfach. Ich war noch Kapitän, ich wusste aber, dass ich sowieso spielen werde, weil Ottmar Hitzfeld hat mich nach dem ersten Spiel in der Champions League, als ich ein Eigentor gemacht habe und er meinte, das zweite Gegentor war Schuld, gegen Brøndby, das weiß ich noch. Haben wir 2-1 verloren, hat er mir die Schuld gegeben, hat er mich nie wieder eingesetzt. Also keine einzige Minute.
Okay.
Also war mir auch klar, dass ich da nicht reinkomme. Aber wir waren die bessere Mannschaft die ganze Zeit. Haben es versäumt, das zweite Tor zu machen. Und dann das Spiel dann so laufen kann. Das weiß ich auch nicht. Ich habe das zweite Gegentor, das war für mich die Wiederholung. Ich habe gedacht, das wäre die Wiederholung oben auf der Leinwand. Da war ja auch eine Ecke, zwei Ecken. Du denkst, es kommt der Ball wieder. Also das habe ich doch eben schon mal gesehen. So, und dann war wieder drin. Dann denkst du, ja, okay, Wiederholung, so schlimm. Und ja, also ganz, ganz schrecklich. Der UEFA-Präsident Johansen kam damals noch runter, der war im Fahrstuhl, als es 1-0 für uns stand. Und er kam auf den Platz zu mir und gratuliert. Und sagte, Herr Johansen, es wäre ganz gut, wenn Sie meinen Jungs jetzt nicht gratulieren würden, wir haben verloren. Und der hat das, weil es so lange da auf dem Weg von oben runter war, okay, hatte er das gar nicht mitbekommen. Also das sind so tragische Szenen und brauche ich euch auch nicht sagen, in der Kabine war natürlich war nichts.
Das ist der Supergau, ja. Das hatte ich auch schon mal, Champions League Finale. Da wurde mir eine Viertelstunde vorher gratuliert, als ich nicht gespielt habe. Da waren wir noch mit 9 Toren vorne und haben noch verloren.
Das war mit Veszprém, ja. Mit Veszprém, ja, ich kann mich daran erinnern, da war ich auch dabei fürs Fernsehen. Und da habe ich dann so 20 Minuten vor Schluss gesagt, 9 Tore vorne, hey, lass die da unten abbrechen, wir machen jetzt hier den Sekt auf, Feierabend, und dann dreht sich das Spiel. Also 9 Tore ist schon viel.
Und dann verlierst du noch im 7-Meter-Werfen.
Das war auch viel, das weiß ich sogar.
Ja, ja. Ja, aber so ist Sport. Ja.
Geht halt 60 Minuten Handballspiel.
Habt ihr 2 Zeitstrafen gehabt gleichzeitig? Oder wie? Oder?
Nein, da war der Akku plötzlich leer.
Du hast gespürt, dass sie Angst bekommen haben. Also das finde ich immer wieder interessant, wie der Kopf dir, wenn du dann nicht weitergehst Richtung Tor und dem Gegner noch eine kleine Chance lässt und der, ich sag mal, bereit und motiviert ist, wie sowas dann funktionieren kann. Also der Kopf ist unfassbar. Du musst weiter den Gegner
warten. Aber kann man da nicht auf Zeit spielen oder Faul spielen?
Naja, das ist ja heute mit dem Zeitspiel, ne, dass der Schiedsrichter die Hand hochheben kann. Deswegen kannst du es nicht mehr wie in den, ich sag mal, noch 90er oder 80er Jahren. Dann haben die auf Zeit gespielt, klar. Aber heute geht das nicht mehr.
Ja. Okay.
Aber das ist auch heftig, ja.
9 Tore ist wirklich
heftig. Ja. Ja, das wäre der erste Champions League-Titel gewesen und deswegen, also da hatten sie ein bisschen Angst davor und deswegen, naja.
Thomas, du bist ja heute als Moderator vom Check24 Doppelpass bei Sport1 und beim Fan-Talk XXL. Erzähl uns vielleicht ein bisschen davon über deine Aufgabe und was dich da dran begeistert, was dir daran Spaß macht.
Ja gut, die Check24 Doppelpass mache ich ja nicht mehr.
Okay.
Ja. Den habe ich 6 Jahre lang gemacht.
Okay.
So 40 Sendungen pro Saison, das war schon ein Brett, wie man so schön sagt. Mhm. 2,5 Stunden live, natürlich mal Werbung dazwischen, aber 2,5 Stunden live, die ganze Woche eigentlich Vorbereitung. Samstag auch Spiele gucken, den Sendeablauf festlegen und so weiter. Mhm. Also war schon eine Herausforderung, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie der Fan, wo wir ja keine Spiele nicht zeigen dürfen, aber darüber reden. Ich glaube, was mir so Spaß macht, ist einfach mit den Menschen zu reden. Ne? Mit ehemaligen Kollegen, mit Journalisten, mit den Fans, mit den Zuschauern. Also ich kann das auch besser, glaube ich, als wenn ich so die ARD Sportschau moderieren würde. Weißt, wisst ihr so, heute spielt A gegen B. Wenn A gewinnt, sitzen 3 Punkte hinter B. Und wenn B gewinnt, dann so, ihr Kommentator. So, das kann ich nicht.
Ich verstehe genau, was du meinst. Also du musst ja hier mehr oder weniger intuitiv auf die Situation reagieren. Und das macht dir mehr Spaß oder liegt dir auch mehr vielleicht, ja?
Ja, auch zuhören, ne? Weißt du, zuhören, was derjenige antwortet. Du hast auch einen Knopf im Mund, da ist ein Regisseur, der brüllt dir etwas drauf. Dann musst du sagen, euch beiden muss ich jetzt zuhören, weil ich euch eine Frage gestellt habe. Sollt ihr vielleicht auch eine Anschlussfrage haben, ne? Und das ist diese Herausforderung. Ist das einfach das Schöne. Und man kann dann auch mal so ein bisschen, weil ich ja selbst dann auch gespielt habe, kann ich auch mit dem einen oder anderen vielleicht auch mal ein bisschen anders reden. Ja, am Anfang, ich weiß, da erinnere ich mich noch, dann haben alle gesagt, wie kannst du denn die Interviewgäste duzen? Ja, sage ich, soll ich zu Olli Kahn jetzt Sie sagen? Man dann sagen, lass ja, und achtet mal drauf, mittlerweile die Moderatoren mit den Experten, jetzt auch bei der EM, die duzen sich alle.
Also ich kenne es aber unter Sportlern auch, weil ich weiß, der Christian hat mich vorher gefragt, wie bist du mit dem Thomas, seid ihr per Du oder per Sie? Ja, ich sag, ja klar sind wir per Du. Also
Christian, muss ich jetzt, ich mein, wie kommst du auf so eine Frage?
Nein, weil im Handball ist es ja ganz normal, dass man sich duzt, auch die Trainer, ja, man sagt da dann Vornamen oder, aber ich habe ja auch schon erlebt, dass die Trainer per Sie angesprochen werden wollen, deswegen war jetzt das meine Frage und das finde ich halt auch komisch.
Auch, da bin ich bei dir.
Ja.
Aber also, nicht untereinander. Ich meine, eigentlich nicht. Das kann ich nicht. Also Otto Rehag hat immer Thomas Sie gesagt, ne?
So. Das war auch noch eine andere Zeit, ne?
Ja, Uli Hoeneß habe ich auch bis zum Schluss gesiezt. Der duzt sich erst nach meiner Karriere. Also, ja. Und zwar
Ja, finde ich aber auch, das ist eine Form von Respekt, was ich auch nicht ganz schlimm finde. Ne? Also ich meine, er ist ja trotzdem offizieller, ja. Und ja, weil du hast ja dann auch eine große Kompetenz und unterhaltsame Gesprächspartner mit Peter Neururer und Mario Basler. Dadurch, dass das live ist, kannst du ja wenig wegschneiden oder einplanen. Was sind aus deiner Sicht oder was waren so die kuriosesten Situationen, die du da erlebt hast?
Ja, du hast recht. Also ich mag live total. Wenn ich nochmal zu dem, was ich eben erzähle mit der Sportshow, mit der ARD Sportshow, wenn ich einen Aufsager mache und weiß, der ist nicht live, dann muss ich den viermal machen.
Ja.
Sonst sagt man, du hast nur einmal die Chance. Also das kennt ihr auch beim 7 Meter, keine Ahnung, wobei auch immer. So, ne, eine zweite bekommst du. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Deswegen finde ich live immer super. Es gibt immer Situationen, die du Gott sei Dank nicht vorhersehen kannst. Also ist einer oder andere Mal auch ein Trainer entlassen worden, kurz vor der Sendung, dann kannst du den Plan in die Tonne kloppen. Ne? Mhm. Mich hat mal Clemens Tönnies angerufen, als Horst Held noch Manager auf Schalke war. Und Horst war bei mir in der Sendung. Und Clemens ruft morgens um 8 vor der Sendung an und sagt, Thomas, lass den Jungen in Ruhe, der braucht ja noch einen Job, du weißt schon, was ich meine. Ne? Aber er fliegt raus. So, ja, jetzt sitzt der Horst da, stellt sich, der wusste das ja auch. Ne? Und er hat wirklich 2,5 Stunden durchgehalten. Ne? Ich glaube, wir haben auch so, ich habe ihm so die Chance gegeben, dass er sich auch vernünftig da präsentieren konnte. Mhm. Das sind Herausforderungen. Mhm. Oder wenn Uli plötzlich anruft, das war mal in einer Werbepause, Regisseur, ja, was machen wir weiter, sage ich so, welche Mats, ja, Frage, frage ich noch den Gästen, also ich bei euch. Und auf einmal knallt er mir 2 Minuten, bevor es weitergeht, aufs Ohr. Übrigens, Uli ist gerade in der Leitung. Ja, sage ich, welcher Uli? Ja, wie viele Ulis kennst du denn? Ich schalte ihn mal rein. Ne? Ja, sage ich, was will er denn? Ja, keine Ahnung, will ich gleich sagen.
Das habe so, ich auch mitgekriegt, wie er da sich da losgepoltert hat und seine Meinung mal äußern wollte.
Ja, aber weißt du, dann sagen alle, das war doch geplant. Nee, das war überhaupt nicht geplant. Aber 2 Minuten vor, ich meine, 2 Minuten könnt ihr euch auch vorstellen. Ich weiß gar nicht, deswegen frage ich ihn, Uli, was hast du auf dem Herzen? Ich musste eine allgemeine Frage stellen und dann hat er losgebrochen, wie du schon sagst. Ne? Und das sind so Situationen, die bleiben für dich. Ja. Bei Peter ist halt so, hatte ich gestern auch wieder in der Sendung, Peter, du hättest die Frage gemacht, mit ja beantwortet oder nein. Also fast dich ein bisschen gehört. Auf
Das ist schon stark, in einer Live-Sendung anzurufen und die Meinung kundzutun. Großen Respekt. Und ich sag mal, auch Mario Basler kannst du ja jetzt nicht in den Schema pressen und sagen, du Mario, heute müssen wir da mal ein bisschen, sondern der sagt, was er denkt, was für so eine Sendung natürlich schon cool ist, ja.
Ja, aber ich schätze mal sehr, weil er wirklich so ist auch. Also der verstellt sich nicht oder der macht das jetzt nicht, um eine Schlagzeile produzieren zu wollen, weil das ist wirklich seine Meinung. Er hat auch von vornherein gesagt, wir werden nicht Europameister. Das ist zu früh, das schaffen wir noch nicht. Hat das begründet. Und du kannst diese Argumente auch nachvollziehen. Du musst sie nicht teilen, aber du kannst sie nachvollziehen. Ne? Also, und da ist Mario straight. Das schätze ich sehr an ihm.
Aber Cristiano Ronaldo, der schießt trotzdem noch die Freistöße.
Wer hat denn das gesagt gehabt? Die Quote von den wie viel Freistöße er in seiner Karriere, weiß jetzt gar nicht, ob das für nur Nationalmannschaft war und wie viel er getroffen hat. Kennst du die Statistik? Also nee. Warst du das beim letzten Mal?
Nee.
Die war, glaube ich, ziemlich bescheiden, aber egal.
Aber man darf ihn ja auch nicht angreifen, Cristiano Ronaldo, was er jetzt geleistet hat, alles schon. Und wie schwierig, glaube ich, es für ihn ist, in diesem Alter noch, also diese Leistung abzurufen, auch wenn du jetzt mal Pepe anguckst, ne, das ist schon Wahnsinn. Und was ein Cristiano Ronaldo dafür opfern muss, so eine Leistung
abzurufen. Das müssen wir doch alle, je älter wir werden, oder mir war es auch so, die Regenerationszeit wird ja einfach immer länger. Ne? Das war bei mir zumindest das Problem, außer die Bewegchen vielleicht. Ich hatte gar keine schweren Verletzungen, aber diese Regenerationszeit zwischen den Spielen, die war elendig lang und deswegen waren ja dann 3 Spiele in einer Woche, also für mich nicht mehr machbar irgendwann. Dass er das noch so schafft, ist erstaunlich. Ich kann jetzt die Liga, da wo er spielt, gerade nicht beurteilen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Standard so high ist wie vielleicht in England oder in der Bundesliga, aber trotzdem muss man, ich finde erstaunlich übrigens, dass beide ihren Rücktritt noch nicht erklärt haben. Das ist auch toll. Ne? Also Pepe will immer noch weiterspielen, das geht nicht.
Aber ich finde, der Cristiano Ronaldo ist so ehrgeizig, das merkt man ja auf dem Platz, ja, wie der mit sich selbst kämpft manchmal und trotz den ganzen Millionen, die er auf dem Konto hat, wie ehrgeizig er noch ist und jedes Spiel gewinnen will. Also da gibt's auch ja, andere, die sagen, okay, also ich setze mich jetzt zur Ruhe und leg mal die Füße hoch.
Nee, ich würde ja auch hier sagen, spiel so lange du kannst. Immer, oder? Das hättet ihr auch, würdet ihr auch machen wahrscheinlich. Oder hätte
ich auch gemacht. Henning macht das ja immer noch.
Ja, stimmt,
mit 49.
Ja, ich habe nochmal ein Spiel gemacht. Du hast jetzt gesagt, du würdest nicht mehr so viele Spiele schaffen. Wir haben uns ja bei einem Benefizspiel der Lotto Toto 11 kennengelernt, persönlich. Wie viele Spiele oder wie viele Fußballspiele im Jahr machst du noch?
Also jetzt durch die relativ wenig, jetzt gar nichts jetzt in dieser Zeit. Ach, lass mich mal hochrechnen. Ach, ich weiß nicht, so 5, 8 bis 10, okay. wenn ich es schaffe, ja.
Und wie hältst du dich dafür fit?
Also ich zwinge mich eigentlich sonst, wie Christian auch, zu laufen, obwohl ich laufen hasse. Laufen. Ich habe als Spieler schon gehasst, diese Waldläufe und diese Ausdauer. Also. Aber das mache ich noch. Sobald 40 Minuten sagt mein Kopf einfach, nee, hör auf jetzt. Aber das reicht, glaube ich.
Ja.
Das ist okay. Und ich spiele gerne Paddle jetzt mittlerweile,
okay.
Wenn ich die Gelegenheit habe. Das ist ein ganz guter Ausgleich.
Gab es für dich irgendeinen Zugang zum Thema Handball? Hast du vielleicht mal selber Handball gespielt? Beziehungsweise wäre die Frage jetzt, guckst du Handball, Nationalmannschaft oder was auch immer?
Habe ich immer geguckt eigentlich. Mhm. Ich bin insofern ein bisschen gebrandmarkt, weil ich ja in Bad Salzuflen groß geworden bin, der TBV. Wisst ihr, Lemgo ist nicht weit weg. Da gab es auch eine gute Disco, aber da konnte man auch vorher mal zum Handball. Also von daher... Ich habe Handball immer gerne geguckt. Sehr gerne sogar. Also was heißt habe, gucke ich immer gerne. Bin ja auch so ein Tabellenfreak und so, kann dir immer sagen, wer wo ungefähr steht, wenn die Saison läuft. War jetzt auch das erste Mal, war ich wirklich in Kiel. Weil ich in Kiel hatte ich irgendwie ein Treffen und dann habe ich gesehen, dass Licht in der Halle war. Und dann habe ich Thorsten Storm angerufen, den kennt ihr ja auch. Tommy, und dann sage ich, sag mal, ist da ein Spiel? Der sagt, das ist Champions League, ein Vorrundenspiel. Ja, sag mal, kann ich da mal schnell rein gucken? Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Gegen irgendeine polnische Mann. Helf mir mal, die kann ich aussprechen.
Kielce.
Naja,
polnische?
Ja, oder was gab's? Nee, Westbrück war es nicht.
Kielce.
Ach, mit SZ, wie heißen die denn noch?
Szeged.
Ja, also gibt's die auch?
Ja, das ist eine ungarische Mann.
Ja, die
wahrscheinlich.
Wir Handballer spielen ja sehr gerne Fußball und ich kann mich an Zeiten bei mir erinnern, dass es beim Fußball härter zur Sache ging, als dann eigentlich beim Handballtraining. Wenn wir aktuell manchmal die Spiele sehen, ich glaube, jeder, der Sport getrieben hat und auch einen Kontaktsport wie Handball oder Fußball, regen wir uns leicht auf über die Auslegung von Foul beim Fußball. Wie ist da deine Einschätzung? Also ich habe manchmal das Gefühl, es reicht wirklich der Körperkontakt, um dann hinzufallen und dann auch dieses Foul gepfiffen zu bekommen. Wie schätzt du das ein?
Erstmal muss ich ein Kompliment machen, weil ich finde, Handball ist viel brutaler und viel mehr Kontaktsport als Fußball. Da sind wir Fußball echt weicher. Die Fouls, ja, jetzt auch bei der EM, finde ich, wenn er so lange liegen bleibt, das bisschen Theatral dazugekommen, furchtbar. Ich weiß nicht, wie das ist im Tempo, wenn man dann mal ein Bein gestellt bekommt, okay, dann fliegt man halt hin. Klar. Es wird schon sehr viel auch. Ich finde so, wenn man auch zum Kopfball hochgeht, dann wird man gesagt, man hat den Ellbogen getroffen. Da siehst du die Zeitlupe. Der hält sich dann den Kopf an einer ganz anderen Stelle, weil er irgendwo was gemerkt hat. Das ist natürlich auch das, ist, was wir, glaube ich, nicht kennen, was wir auch nicht mögen.
Also wir Handballer spielen ja Fußball mit Gefängnisregeln.
Da wird
mit Gefängnisregeln, das heißt...
Es gibt keine Regeln.
Es gibt keine Regeln. Also da geht es auch mal in die Beine rein, kein Problem. Für uns Handballer ist es auch ganz wichtig, dass wir am Fußball gewinnen. Also das spielt Handball keine Rolle, sondern das Wichtige, dass Jung gegen Alt immer Fußball gewinnt. Das ist das Wichtigste im ganzen Training.
Also ich habe mal gehört, dass ihr alle immer Fußball spielt zum Warmmachen auch. Also, was heißt Warmmachen? Das ist ja dann schon fast ein Wettkampf für euch, wenn ich das so höre.
Es ist ich kann mich daran erinnern, als irgendwie Spiel, Auswärtsspiel, auch vielleicht verloren, Rückreise und dann sollte eine Regenerationseinheit stattfinden, Auslauf und dann hieß es, okay, wir spielen nur Fußball. bist natürlich durch die Niederlage, durch Reise und so weiter, schwere also Kopf anstrengend, schwere Beine. Und es hieß Fußball und die Beine waren leicht. Also so ist es mir zumindest gegangen, welche Begeisterung da war, wenn wir spielen Fußball. Also deswegen, ja, da haben wir sehr gerne gemacht und welche ja, Intensität da oftmals war. Also das war schon sehr, sehr interessant.
Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass bei mir auch so, weißt du, wenn der Ball dabei ist, das ist ja alles eine spielerische Art, eine spielerische Form, Wettkampf, ein spielerischer Wettkampf, dann mögen wir das einfach. Ne? Deswegen sage ich ja, Laufen, stupides Laufen. Wer mag das? Also,
ja.
Außer Christian.
Ich mag das auch nicht, aber ich muss das machen.
Um 5.30 Uhr.
Ich habe auch lieber die Langhantel in der Hand und mache Krafttraining, aber das ist
ja. Ja, lass uns über das Thema vielleicht noch kurz reden. Beim Fußball, ich weiß nicht, inwieweit du da involviert bist, wie aktuell die Jungs trainieren, wie sieht so eine Vorbereitung aus, was sind die Anteile an Laufen, was wir alle Ballsportler höchstwahrscheinlich nicht so gerne machen, sondern die laufen eher dem Ball hinterher. Wie viel Anteil ist an wirklichem Krafttraining und vielleicht auch nochmal den Vergleich zu deiner Zeit? Wo liegen da die Unterschiede?
Na, bei uns fing das so ein bisschen erstmal an mit dem Krafttraining. Ne? Also das auch gemeinsam vor dem Training Bauch- und Rückenmuskulatur Übung. Also es war wirklich so unser Athletiktrainer, der hat dann die Übungen vorgemacht. Der hat sogar Ottmar Hitzfeld damals mit. Es fing so langsam an, ne? Damit man eben Verletzungen vorbeugt, ne? Bauch- und Rückenmuskulatur stärkt. Ich war dann auch immer vor dem Training, nach dem Training, immer zum Dehnen auch. Das hat sich dann so langsam entwickelt. Es gab leider auch schon Laktattests, die für mich unsinnig waren, weil nicht danach trainiert wurde, sondern ich musste trotzdem mit der stärksten Gruppe laufen, obwohl mein Laktat schlecht war. Dann übersäuerst du ja noch mehr, von der Logik her schon nicht möglich. Heute gibt es ja das berühmte Wort Belastungssteuerung, das Mario und ich besonders lieben, wenn wir das hören, kriegen wir den Druck. Weil ich immer denke, du musst auch mal über deinen Schweinehund drüber gehen. Und wenn du das gar nicht kennst, willst du das machen in einem wichtigen Spiel, in einem wichtigen Wettkampf? Und deswegen glaube ich, das Training heute schon sehr darauf abzielt. Wenn dir jeden Tag ein bisschen Blut abgenommen wird und das gecheckt wird, wie dein Zustand ist. Einerseits gut, andererseits, wie gesagt, weiß ich nicht, ob eben dann das verloren geht, was ich gerade angesprochen habe, dieses über die Grenzen mal gehen, mal beißen. Ja, ich glaube, das hat sich alles grundlegend verändert. Sicherlich vieles verbessert, aber auch alles nicht. Alles ist, glaube ich, nicht besser geworden. Auch Ernährung höre ich auch immer nicht. Bei der Nationalmannschaft, was gab es da? Vegane Bolognese.
Okay. Ja,
hallo. Das muss auch ein bisschen schmecken.
Ja,
wenn die dann dafür verantwortlich sind, dass du einen Titel gewinnst, dann muss ich sagen, da glaube ich nicht so ganz.
Wenn man an die Dänen zurückdenkt, wie die Europameister geworden sind.
Vom Strand. 92.
Ja, aber die hatten keine schlechte Mannschaft, vergesst das nicht.
Ja, ja,
die hatten die Laudrutz, die hatten Schmeichel, also die hatten eine richtig gute Spiele.
Nein, aber so viel zu Vorbereitung und Professionalität. Also ich glaube, wenn die wirklich schon im Urlaub waren, da war dann wirklich nicht mehr viel Professionalität, sondern ich glaube, die hatten einfach viel Spaß bei einer hohen Qualität, ganz klar.
Ja, und das Turnier war natürlich, wir waren auch nur 8 Mannschaften. Also das kann man,
okay,
wie jetzt, das Teilnehmerfeld ja schon ein bisschen aufgeblähter ist.
Ja.
Da sind die Unterschiede wahrscheinlich schon viel geringer.
Aber nochmal eine Frage zum Krafttraining. Gibt's, ich habe jetzt nur einen Spieler gesehen mit Goretzka, der wirklich Oberkörper trainiert hat und dann auch das sehr häufig gezeigt hat, diesen Oberkörper. Gibt's wirklich Mannschaften oder Spieler, die auch Oberkörper trainieren, oder wer da meistens nur die Beine trainiert? Oder die Rumpf wird ja meistens dran noch trainiert, aber wirklich Oberkörper?
Ja. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass sie alle Angst haben, ein bisschen Schnelligkeit zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Ne? Das gilt ja für die Beinmuskulatur im Grunde auch. Wenn du jetzt wirklich aufpumpen würdest, wie verrückt, ne? Dass du zwar vielleicht gut springen kannst, weiß ich nicht, ob du die Dynamik trotzdem dann hast. Also das ist, glaube ich, das liegt so ganz an der ganzen Körper, wie die Definition ist. Ne? Also die Torhüter, Oli Kahn hat immer nur, weißt du, wie du handeln und wie üben. Ne? Aber als Feldspieler ist man da, glaube ich, schon ein bisschen vorsichtiger. Wobei du bei Goretzka, gebe ich dir recht, der ist das Gegenbeispiel eigentlich. Der hat ja trotzdem Dynamik. Hat einen guten Körper und ich glaube, den brauchst du auch. Ne? Mal den einen oder anderen wegzupressen. Wobei es dann wieder gepfiffen wird, hat festgestellt.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, und Oli Kahn hat dann noch Kung Fu gemacht nebenbei.
Der hat beim Fußball mehrere Sportarten ausgeübt, ne?
Ja, der hat auch in den Hals gebissen. Ich kenne die Szene. Weil er eben gesagt hat, zum Anfang zurückzugehen, was so ein Tour machen. Jetzt auch, das sind so Bühnenshows. Das ist wirklich auf einer Bühne oben vor 1000 Zuschauern. Und da spielt diese Szene sehr oft.
Thomas, was können beide Sportarten voneinander lernen?
Ich glaube, also erstmal Teamgeist natürlich ganz, ganz wichtig. Deswegen sind es auch Mannschaftssportarten. Mhm. Ich glaube, mentale Stärke ganz wichtig, wie ich eben schon gesagt habe. Diese unbedingte Wille, nie aufgeben. Also da gibt es diese normalen Attribute, die wir alle gelernt haben. Die können beide Sportarten voneinander lernen. Fußballer sicherlich von euch ein bisschen wehleidiger zu sein einfach. Ja? Mhm. Beim Foul auch wieder schneller aufzustehen, das weiß ich, keine Ahnung. Was könnt ihr von uns lernen? Ja, ein bisschen, vielleicht den linken Fuß ein bisschen mehr trainieren. Als
da ist was dran. Du bist auf jeden Fall variabler, ja.
Na, ich habe immer gesagt, weil mein linker stärker war als mein rechter, bin ich überhaupt so weit gekommen, weil es gab nicht so viele zu der Zeit einfach. Das ist heute immer noch so, wenn ihr mal schaut. Im Fußball ist das komisch. Also. Ich frage ganz oft auch, wenn Eltern fragen, ja, aber was kann ich meinem Sohn oder meiner Tochter beibringen, dann sagt er, kann er auch links oder kann sie auch links? Nee, wieso? Ja, sage ich, weil da gibt es nicht genug. Und das ist immer noch so. Bis zum heutigen Tag, und dann hat man eine größere Chance. Das, man kann es in dem jungen Alter noch trainieren.
Jetzt,
naja, Linkshänder ist im Handball genau das Gleiche. Ich sag mal, dadurch, dass noch weniger Variabilität da ist, sondern die meisten, ich sag mal 99% wirklich nur mit einer Hand, die eine Hand als Wurfarm haben oder einen Arm, sind die Linkshänder auch seltener und deswegen natürlich auch sehr gefragt. Und das ist natürlich Christians Stärke auch gewesen, mit links zu werfen.
Aber woran liegt das im Handball dann? Genau wie im Fußball, das keiner macht oder nicht.
Na, ich glaube, es wird nicht trainiert. Das ist dann eher Zufall, dass es natürlich prozentual deutlich weniger Linkshänder gibt, die dann den Weg zum Handball finden, die dann aber auch diese Qualität haben. Ne? Weil man ist froh, überhaupt einen Linkshänder zu haben. Und wenn der dann, ich sag mal, durchschnittlich ist, das soll jetzt keine Abwertung gegen alle Linkshänder sein, aber es ist halt dann ab und zu so, dann ist der auf jeden Fall schon mal mit dabei. Ne? Auf der anderen Seite, für die Rechtshänder hast du natürlich viel mehr Konkurrenz.
Und wenn du gar nichts kannst, gehst ins Tor.
Das war jetzt wieder die Breitseite, ja, ist klar. Da musst du noch mehr abdecken können. Ja.
Oder wenn du nicht gewählt wirst in der Schule.
Genau.
Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, der Dicke muss ins Tor, aber
das trifft bei mir nicht zu. Ja. Ja, ja. Thomas,
wobei,
super.
Da muss ich mal eine Lanze brechen für ihn. Sich da hinzustellen, mit dem, was da auf ihn zu nicht nur kommt, sondern wie auf ihn draufgeschossen wird, sage ich mal, in Anführungsstrichen oder geworfen wird. Also das da immer sich da hinzustellen, so ohne Visier, finde ich schon bemerkenswert.
Na, da kann man nicht normal im Kopf sein, wenn man das macht.
Das hast du jetzt. Ich habe es anders formuliert.
Thomas, erstmal vielen Dank fürs Beantworten unserer Frage. Wir wollen dir natürlich zum Abschluss das Wort nochmal geben. Gibt es irgendwas von deiner Seite, was du noch loswerden möchtest?
Wer wird Europameister vielleicht? Kannst du das noch beantworten?
Ja, das wäre vielleicht noch eine gute Variante.
Ja, da gibt es, ja, einerseits sage ich mal, nicht, dass die Holländer wieder bei uns Europameister werden. Ne? So, von der Potenzial her oder von der Leistung her müssen es die Spanier werden, aber die Franzosen und die Engländer haben sich so da durchgegurkt bisher. Das ist, macht so brandgefährlich. Also ich würde trotzdem auf Spanien tippen.
Okay.
Also es war meiner Meinung nach noch keine Mannschaft, die wirklich überzeugt hat, wo du sagst, wow, die sind klarer Favorit. Also meiner Meinung nach.
Aber ich hatte die Spanier gar nicht auf der Uhr am Anfang des Turniers. Da wurde ja England an Frankreich, wir vielleicht, aber hatte die Spanier nicht so. Die haben mich dann schon doch am positivsten von diesen Mannschaften überrascht, jetzt im Halbfinale.
Ja, uns hätte es, glaube ich, gefreut, wenn so ein Außenseiter mal da ein bisschen ins Halbfinale vorgerückt
wäre. Ja, obwohl. Nein, guck mal, aber die Türkei hat es ja gut gemacht. Ne? Das ist wieder auch ein gutes Beispiel, was du alles mit Leidenschaft und Emotionen schaffen kannst. Die haben ja im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, die ja viel so Ballbesitz, Tiki-Taka gespielt haben, die haben Ball genommen. Der ist losmarschiert, nach vorne durch drei durch versucht zu laufen, zu dribbeln, Abschluss. Das war ja richtig erfrischend. Ne? Das ist natürlich heute nicht mehr so richtig zeitgemäß, aber ich fand das für das Turnier super, wie die gespielt haben.
Auf jeden Fall. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Dann wünschen wir dir noch viel Spaß beim Rest des Turnieres und ich freue mich, wenn wir uns bei irgendeinem Benefizspiel oder irgendeiner anderen Veranstaltung wiedersehen.
Ja, freue ich mich auch. Euch alles Gute.
Dankeschön.
Danke dir.
Bis bald.
Ja. Jo, ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
Tschüss.